Willkommen zum Digitalisierungspodcast. Digitalisierung ist für dich mit Markus Reitzhammer.
Du hörst den zweiten Teil dieses Interviews. Solltest du den ersten Teil noch nicht gehört haben, stoppe doch jetzt und geh zurück, um auch keine Inhalte zu verpassen und besser folgen zu können. Es lohnt sich. Solltest du den Teil 1 schon gehört haben, wünsche ich dir viel Freude mit dieser Podcast-Folge.
Wunderbar, das Thema würde ich jetzt gerne aufgreifen. Wie schaut denn so von Beginn bis zur laufenden Betreuung so eine Zusammenarbeit mit euch aus?
Ja, der Startschuss beginnt letzten Endes natürlich immer mit einem klassischen Erstgespräch, wie man so schön in unserer Branche ja sagt, um mal zu schauen, okay, passt man zusammen, stimmt die Chemie? Chemie ist ein ganz wichtiger Faktor dabei, denn du hast das ja auch vorhin schon am Anfang gesagt, so ein ERP-System, das tauscht man nicht mal eben alle paar Jahre aus, weil man irgendwie die Nase vom Dienstleister nicht mehr sehen kann. Ja, das muss dann also von der Seite auch schon mal von Anfang an her passen. Das ist schon Punkt 1. Punkt 2 ist natürlich, wir müssen schauen, passt die Softwarelösung tatsächlich zum Unternehmen oder gibt es dort so spezielle Themen, die sich nicht so einfach lösen lassen? So, oder nur sehr, sehr, sehr kostenaufwendig, so, wo man sagt, okay, nee, dann passt das Projekt einfach nicht. Ja, das gibt es zum Glück nur äußerst selten. Denn mit einer flexiblen Softwarelösung kann man auf fast alles reagieren, was der Kunde so hat. Und alles das, was nicht geht, müssen wir dann tatsächlich auch mal hinterfragen, muss das überhaupt beim Unternehmen so aussehen oder besteht nicht dort tatsächlich ein ganz großer Handlungsbedarf? Ja. Also das ist mal so der Step 1, das Erstgespräch, mal eben zu gucken, sich zu beschnuppern, ob es grundsätzlich passt. Ja, und im nächsten Step macht man so ein Prinzip, so ein Mini-Workshop, um mal so die Anforderungen mal grob zu klassifizieren. Das unterscheidet sich dann natürlich so vom Projektumfang. Ja. Also wenn ich einen klassischen Händler habe, vielleicht noch einen Online-Händler, der mit 3, 4, 5 Mitarbeitern da unterwegs ist und keine großen Sonderlocken hat, ja, dann sind wir damit relativ schnell durch. Das E-Commerce-Business, da bin ich seit 20 Jahren zu Hause, das kenne ich rauf und runter. Ich weiß, welche Themen die dort spielen. Ja, und auf dieser Basis des Workshops-Ergebnisses, darauf machen wir dann ein individuelles Angebot und gehen das gemeinsam auch mit dem Kunden durch. Und der größte Anteil da drin ist natürlich die Einführungsbegleitung. Wie ich den schon eingangs gesagt habe, das beste Software-Tool, die beste Software hilft eben nichts, wenn man nicht genau gezeigt bekommt, wie man sie richtig zu verwenden hat. Ja, und dann beginnt die Umsetzungsphase, die Einführungsphase im Betrieb. Häufig gibt es ja Altsysteme, die abzulösen sind. Da müssen noch Daten überführt werden, migriert werden vom einen System ins andere. Das ist mal aufwendiger, mal einfacher. Genau. Und dann hat man letzten Endes schon die lauffähige Lösung innerhalb von, je nachdem, ich glaube, die kürzeste Projektlaufzeit, die wir hatten, waren irgendwie 4 Wochen. Das ist dann natürlich eine kleine, einfache Nummer. Das ist natürlich auch klar. Und ansonsten sind Projekte irgendwie so 3 bis 6 Monate. Und wenn es dann noch größer wird, dann natürlich auch entsprechend länger, bis zu einem Jahr.
Okay. Also es ist sehr variabel, auch abhängig von den Anforderungen.
Definitiv. Also ich sage immer so, ne, das ist ja wie, wenn ich irgendwo zu einem Bauträger gehe und sage, hey, ich möchte gerne ein Haus bauen. Also dann muss man auch erstmal gucken, passt das grundsätzlich mal zusammen, und dann geht es natürlich auch mal darum, die Anforderungen zu klären. Und wenn ich natürlich irgendwie nur so ein Tiny House bauen will, mit quasi nur einem Zimmer, dann bin ich natürlich auch in der Umsetzung sehr schnell durch. Baue ich aber die große Villa mit 10 Schlafzimmern und 8 Bädern und noch einen Pool davor, dann ist es klar, die Bauzeit wird entsprechend länger sein.
Ja. Und das Interessante ist ja, dass das im ERP-System, das Installieren an sich ja das kleinere Thema ist, wenn man es überhaupt nicht installieren muss, sondern wirklich
Richtig.
die Anpassung und die Einrichtung auf die Anforderungen des jeweiligen Kunden das Thema ist. Und vorher noch überhaupt herauszufinden, was sind die Anforderungen? Kennst du diese Antwort auch? Bei uns ist alles Standard, ganz normal wie immer.
Ja, das ist gut, ja. Das ist so eine klassische Anekdote eigentlich, die kann auch irgendwie jeder Dienstleister erzählen. Ich glaube, das hat auch mit ERP-Systemen nichts zu tun. Ich glaube, im Hardware-Segment ist es, glaube ich, ganz genauso. Ich Netzwerke aufbaue, kriegst du wahrscheinlich ähnliche Antworten. Und das sind eigentlich fast die gefährlichsten, weil das sind häufig dann die Projekte, die meisten Anpassungen haben. Das ist so meine Erfahrung
Das stimmt
tatsächlich.
allerdings, ja.
Da gehen bei mir zumindest die Alarmglocken an. Wobei, das ist ein guter Stichpunkt mit dem Standard. Also wir versuchen schon oder wir achten tatsächlich ganz aktiv darauf, möglichst nah eben an dem Softwarestandard zu bleiben und hinterfragen also jeden Prozess, den wir hier vor die Füße geworfen bekommen, setzt das mal so um, hinterfragen wir, ob das so sein muss oder ob wir den Ablauf nicht vielleicht ändern können. Warum? Weil jede Änderung der Software, die bringt immer Kosten mit sich. Also im ersten Step natürlich bei der Erstellung. Also jemand muss das ja mal umbauen. Ja, und es werden aber auch Folgekosten damit erzeugt. Ja, also in der ganzen Wartung, später bei Versionsupdates und so weiter, immer wieder streife ich diese Sonderprogrammierung, die ich am Anfang mal gemacht habe und produziere damit einfach laufende Kosten. Und jetzt wird es zwar ein bisschen technisch, aber ich glaube, das kann jeder nachvollziehen. Je mehr Änderungen ich an so einem System mache, desto größer wird einfach die Gesamtkomplexität des Systems und wird dadurch auch immer fehleranfälliger. So, das ist quasi ein Naturgesetz in der Softwareentwicklung. Und das gilt es immer zu vermeiden. Ja, und klar sind wir als Dienstleister, verdienen wir natürlich auch Geld mit diesen Softwareanpassungen. Das ist schon richtig. Aber am Ende des Tages steht hier im Vordergrund die Zufriedenheit des Kunden und dass der Kunde in der Lage ist, das System gut und fehlerfrei und einfach zu bedienen. Ja, das ist ja die oberste Prämisse, um die es geht. So, und ja, deswegen immer zu gucken, Standard, können wir das auf dem Standardprozess umbiegen? Ist ja vielleicht ja sogar besser. Ja, das erlebe ich auch ganz häufig, dass sich einfach über die Zeit ganz skurrile Abläufe im Unternehmen etabliert haben, die in sich schon verrückt sind, ne? Also es gab mal ja, ich weiß gar nicht, das war hier der, wie heißt er denn nochmal? Der Thorsten Dirks. Thorsten Dirks hat mal gesagt, wenn Sie einen Scheißprozess digitalisieren, haben Sie auch einen scheiß digitalen Prozess. Ja, und
Genau,
ich glaube, das beschreibt es extrem gut, da tatsächlich ganz vorne anzufangen und zu gucken, macht das überhaupt so Sinn, wie wir es aktuell haben und
genau.
oder ist es vielleicht sinnvoller, den Prozess mal umzustricken?
Ja, genau. Und ich bin auch ein Fan davon, einmal den ganzen Prozess aufzunehmen und zu schauen, wo habe ich denn mit Digitalisierung die schnellsten Hebel? Es muss ja nicht zwangsläufig der ganze Prozess sofort umgestellt werden, sondern manchmal macht es Sinn, Teile daraus zu nehmen. Weil wenn ich jetzt, keine Ahnung, bin ein Handwerker und dann wird halt irgendwo nur das Handwerk trotzdem noch da bleiben und das ist nicht digital. Allerdings gibt es im Ablauf Prozesse, die digitalisieren kann. Und wenn man sich den ganzen Workflow, also den ganzen Prozess von vorn bis hinten einmal wirklich grafisch darstellt, was oft von innen ganz schwer ist. Ich weiß aus eigener
Definitiv.
Erfahrung. Ich weiß, wenn ich bei einem Kunden reingehe oder bei irgendeinem Consulting, was ich kenne, das Unternehmen noch nicht, einen Prozess zu erheben, ist eigentlich relativ einfach. Man steht da und stellt blöde Fragen und dann macht man es grafisch. Und
Genau, ja.
intern denke ich mal, das gibt es ja nicht. Warum kriege ich den Prozess nicht sauber hin? Weil man einfach schon so eine Innensicht hat, die ganze Zeit wirklich das klare Draufschauen verhindert, vernebelt. Und es macht wirklich Sinn, mit einem externen mal die Prozesse zu erheben, Und im Zuge dessen würden sich schon die ein oder anderen Dinge einfach ergeben, indem man, wenn man draufschaut, denkt, warum machen wir das jetzt bitte so? Das ist ja Irrsinn. Da rennen wir dreimal in der Schleife, bevor wir dann wirklich zum Ergebnis kommen. Also das sei allen Zuhörern wärmstens empfohlen, die Ist-Prozesse mal von extern, mit externer Moderation, meist ist ja nicht, erheben zu lassen.
Ja, definitiv. Und da kommt es bei diesen Prozessen ja auch gar nicht drauf an, welche Software ist es am Ende des Tages. Also das sind so ein paar Beratungsprojekte, die ich auch mache, auch übrigens in Österreich gewesen. Mhm. Ja, genau. und die erste Frage, ja, René, wenn du kommst, was machst du dann? Ich sage, ich stelle eigentlich nur Fragen. Mhm. Ich stelle eigentlich nur Fragen. Also von mir gibt es wenig Antworten, aber ganz viele Fragen. So, und das ist genau der Punkt. Denn als Dienstleister ist immer die erste Aufgabe, nicht eine Sonderlocke irgendwie umzusetzen, sondern erstmal Fragen zu stellen. Mhm. Und dann dröselt sich das häufig auch schon auf. Das ist ganz spannend zu sehen. Also macht mir unheimlich viel Spaß.
Mhm. Das Verständnis dafür zu erzeugen, dass das der wichtige erste Schritt ist, wird zwar zunehmend leichter, ist trotzdem oft eine Herausforderung. Nicht? Die sagen, ja, soll ich das jetzt installieren, soll ich da Software einrichten oder nicht, oder irgendwelche Post-its picken. Wie geht es dir damit? Siehst du da auch einen Trend, dass das Prozessdenken stärker in den Fokus kommt oder musst du viel Überzeugungsarbeit leisten?
Ich finde schon, dass noch viel Überzeugungsarbeit geleistet werden muss. Klar ist das Thema bei vielen Unternehmern tatsächlich im Kopf drin, aber sie wissen es nicht richtig anzufassen. Also sie hängen natürlich vor dem Problem, sie müssen irgendwie Ressourcen und das heißt am Ende des Tages eben Kosten sparen. Das ist ja häufig einer der Treiber. Sie müssen schneller werden, das sieht man ja nun mal. Also wenn ich als Unternehmen zu langsam am Markt bin, dann verliere ich gegenüber meinen Mitbewerbern sehr schnell an Boden. Und das führt natürlich schon dazu, dass sich Unternehmer mit diesen Fragen, wie geht's denn, auseinandersetzen. Aber sie wissen eben nicht, wie. So, weil sie, wie du gerade eben auch schon sagtest, ja von innen auf ihr Unternehmen gucken und das gar nicht richtig sehen können. Mir fällt es ja auch viel leichter, bei externen Unternehmen sozusagen die Herausforderungen zu sehen, die Schwierigkeiten zu erkennen, als in meinem eigenen Unternehmen. Ja, das ist ganz normal. Mhm. Davon müssen sich auch viele Unternehmer mal frei machen, tatsächlich zu sagen, sie sind die tollsten Helden auf diesem Planeten. Da sind sie sicherlich auch in vielen Spezialbereichen, aber es gibt Punkte, da sind sie innerhalb ihres Unternehmens einfach nicht so gut.
Ja, betriebsblind heißt das bei uns. Man ist dann schon so im Alltag drin, dass eben solche Themen gar nicht mehr auffallen. Oder man hat schon immer im Hinterkopf, naja, das geht nicht. Das haben wir immer schon so gemacht. Naja, das ist jetzt kompliziert und um Gottes Willen, am Ende, wenn wir das umsetzen, was müssen wir das machen? Also läuft immer so ein interner Zensor mit, der dann die Ideen ausfiltert. Weil es könnte ja mit großem Aufwand verbunden sein, die umzusetzen. Und oft ist es gar kein großer Aufwand. Ich weiß nicht, ob ich es im Podcast da schon mal gesagt habe. Ich hatte am Rande einer DSGVO-Beratung tatsächlich, haben wir für den Kunden pro Jahr mehrere Paletten Druckerpapier plus natürlich die ganze Druckkosten plus Lagerkosten eingespart. Aufgrund einer Frage. Weil ich frage, warum macht es das? Das hat sich herausgestellt, das wird halt aus Tradition gemacht, weil es halt immer schon gemacht worden ist. Und eigentlich hat kein Mensch das Zeug jemals wieder an, was da ausgedruckt wird. Und wirklich unglaubliche Mengen an Papier sind eingespart worden. Also doch eine Frage. Also das kann sehr schnell sich rentieren, mal diese Prozesse anzuschauen. Und was ich auch behaupte, wozu Prozesse essentiell wichtig sind, erstens mal die Qualität zu verbessern, gleich zu halten in der eigenen Arbeit. Wenn ich definierte Prozesse, Abläufe habe, dann produziere ich auch ein definiertes Ergebnis. Dann das Thema mit der gestiegenen Fluktuation. Viele von uns kennen ja das Modell, dass die kommenden Generationen, zum Beispiel die jetzigen Generationen, jetzt nicht mehr so drauf stehen, von der Lehre bis zur Pension im selben Betrieb zu bleiben. Das heißt, wir haben einfach mehr Wechsel. Da tut mir natürlich auch leichter, wenn es vorgegebene Prozesse gibt in der Einarbeitung neuer Mitarbeiter. Und damit aber auch die Skalierung, also Wachstum ohne vernünftige Prozesse, das ist Selbstmord. Weil irgendwann zerlegt dir das, also da fliegt da die Maschine um die Ohren, weil sie überdreht. Und dann haben wir genau das, was wir, was ja viele kennen, die selbstständig sind, Unternehmer sind, dass dann die komplette Überforderung eintritt, wenn man die Kontrolle verliert über den eigenen Laden und man eben mit verbundenen Augen irgendwo auf der Tunnelbahn zurast.
Ja, absolut. Ja, genau. Mhm. Ja.
Ja.
Also du hattest gerade eben nochmal das Thema Automatisierung angesprochen, ne?
Ja, richtig, ja.
Genau. Also Automatisierung kommt ja quasi so aus, ist ja so eine Begleiterscheinung von Digitalisierung, ja. Hätte ich beinahe gesagt, ja.
Die Renaissance.
Das kommt ja quasi, ja, genau, das kommt ja quasi automatisch mit, ne? Und wir haben jetzt gerade ein Projekt gemacht bei einer Finanzdienstleistungsbranche, ja, und da ging es halt darum, die mussten wiederkehrende Rechnungen schreiben. Also monatlich schreiben die immer irgendwelche Rechnungen, so roundabout 20 Euro pro Rechnung. Und die haben dann seinerzeit erstmal, als wir da reingegangen sind, 70 Rechnungen von Hand so erzeugt. Und wenn man sich das mal genau angeschaut hat, dann haben die tatsächlich so, ja, so drei, vier Minuten gebraucht, um so eine Rechnung zu machen. So, wenn ich das mal hochrechne, dann ist da ein Mitarbeiter mal eben schlanke 3-4 Stunden nur mit irgendwie diesem Rechnungsschreiben ja, beschäftigt. Ja. Und wenn ich jetzt noch gucke, heute machen die 300 Rechnungen pro Monat und die wachsen jetzt aber halt sehr stark, weil sie eine Vertriebsmaschine angeschmissen haben, um 70 bis 100 Rechnungen pro Monat. Jetzt das mache ich gar nicht hochrechnen, wie viele Stunden, Tage das am Ende des Tages werden sollen, die eine Person damit im Monat verbringt, irgendwie Rechnung zu schreiben. So, also das lässt sich ja manuell irgendwann gar nicht mehr lösen. Also selbst wenn ich sage, okay, das ist jetzt findet digital statt, in Form, dass ich in irgendeinem Programm eine Rechnung kopieren kann und die vielleicht auch als PDF per E-Mail rausschicken kann. Das ist dann der digitale Prozess, ja, aber wir brauchen hier doch eine Automatisierung. Ja, also und da haben wir eben jetzt dafür gesorgt, dass die Generierung und der Versand all dieser ganzen Hunderte von Rechnungen quasi automatisch abläuft. Zumindest in Zukunft wird er vollautomatisch ablaufen. Aktuell drückt da ein Mitarbeiter nochmal den Knopf, wenn es so 15 Minuten damit beschäftigt. Und demnächst werden wir das auf 0 Minuten runterdampfen, dank der Automatisierung. So. Also,
wenn man sich dann vor Augen hält, wenn du gesagt hast, 20 Euro Rechnungen, was dann die Mitarbeiterkosten sind, plus dann noch Handlingkosten, also irgendwann bleibt mir nichts mehr über von der Rechnung. Kannst du das ja genau, herschenken, genau. Das ist besser.
Ja, richtig. Habe ich am Ende des Tages mehr Geld, als wenn ich eine Rechnung geschrieben habe. Aber genau, ja. Genau das zeigt das einfach, wie absurd teilweise Prozesse sein können, die unternehmerisch totaler Irrsinn sind. Ne? Mhm.
Ja. Also auch wenn es auf den ersten Blick nicht so scheint, Prozesse anzuschauen, Prozesse zu automatisieren, also vorher zu optimieren, dann automatisieren, digitalisieren, ist ein unglaublicher Wertschöpfungsakt, der sehr stiefmütterlich behandelt wird in vielen, vielen Ecken und Enden. Und wir genau. ITler sind da super Ansprechpartner, finde ich, nicht? Weil wir sind es gewohnt, strukturiert zu denken, Dinge irgendwie zu ordnen, zu systematisieren und manche von uns sind halt grundblöde Fragen stellen, wie wir zwei.
Ja, richtig, genau. Ja, aber klar, man muss ja auch den Mut haben, diese Fragen zu stellen und mal das alte Muster zu durchbrechen. Aber am Anfang ist das für die Leute oder für den Kunden häufig etwas seltsam, fühlen sich manchmal auch so ein bisschen auf den Füßen rumgetippelt, sind aber am Ende unwahrscheinlich dankbar, dass man ihnen dort mal Alternativen aufgezeigt hat, wie es viel besser, viel einfacher geht. Da geht es ja immer um das Thema Zeitreduzierung, da geht es um das Thema Fehlerreduzierung. Das ist ja auch ein ganz wichtiger Punkt bei Automatisierung, zu verhindern, dass durch manuelle Arbeit Fehler entstehen, die am Ende des Tages immer Geld kosten.
Ja. Und ich sage, was ich aus meiner Sicht als Unternehmer noch sagen kann, allein das Thema Überblick reinzukriegen und Strukturen reinzubringen. Ein sauberer Prozess bringt viele Momente, wo Mitarbeiter im Türraum stehen und sagen, wie war das und was machst du, wie tun wir das, wie machen wir das weg, weil es einfach definiert ist. Und in Wahrheit ist ja das, was wirklich unglaublich viel Zeit frisst. Nicht? Leute müssen nachfragen, die halten wieder eine Person auf. Die eine Person ist eigentlich der Flaschenhals, wenn die eine Person nicht da ist, nachher weiß wieder keiner, was zu tun ist. Das ist ja ein Killer unserer KMU eigentlich.
Ja,
also kleinen genau. Und mittelständischen Unternehmen.
Mhm.
Und dann hat man da zu wenig Leute und dann irgendwann gehen die Sicherungen durch. Und dann steht man in der Zeitung, weil er es nicht geschafft hat. Das finde ich dann besonders schade.
Ja, definitiv, klar. Also man verlagert natürlich bei dem Thema Digitalisierung viel Know-how und Wissen in die IT-Landschaft, um sich einfach auch ein Stück weit unabhängiger von einzelnen Personen machen zu können.
Ja.
Das heißt, also geht da ja auch gar nicht darum, Personal wegzustreichen, aber gerade in kleineren Unternehmen ist es ja häufig die einzelne Person, die das Bottleneck darstellt. Das hat auch mit Mutwilligkeit nichts zu tun. Wenn der Mitarbeiter einfach mal 3 Wochen ausfällt, weil er irgendwie krank ist, dann darf das eben für das Unternehmen nicht zum Verhängnis werden.
Und deswegen bin ich auch der Meinung, dass das Prozessthema, jetzt gar nicht das Umsetzungsthema, sondern das Prozessthema Chefsache ist. Jetzt habe ich meinen eigenen Sensor, mein Hinterkopf, ist wieder irgendwas, was Chefsache ist. Irgendwann macht der Chef ja nur mehr alles, ne? Weil es ja alles Chefsache. Das Thema ist nur das. Ich hatte da eine Unterhaltung am Rande einer Veranstaltung mit einer jungen Dame, die war so Mitte 20, glaube ich. Und habe halt mit ihr gesprochen, was sie so macht. Sie hat gesagt, ja, sie macht Robot Process Automation. Ah, ja, da war ich gleich neugierig, ne? Das war, im Prinzip eine Digitalisierung halt und Automatisierung. Und dann habe ich gefragt, wo? Ja, bei einem kleinen Betrieb und das ist eher ein konservativer, also so ein handwerklicher Betrieb und da macht sie das. Hat er ganz viel mit SAPs und If This Then That und den ganzen Zeugs da halt zusammenhängt, dass da die Prozesse irgendwie laufen. Und dann haben wir die Frage erlaubt, ob sie das alleine in dem Betrieb macht. Sagt sie, ja, es ist der Chef ist da nicht so und schon eigentlich auch niemand, also sie macht das alleine. Und wie gut dokumentierst du das, weil du, das sind ja relevante Geschäftsprozesse, die du digitalisierst, nicht? Wenn da was nicht geht, das ist ja, dann steht ja der Betrieb. Ja, das ist super dokumentiert, da kann sofort kann da jemand weitermachen. Ich unterstelle mal, es wird nicht so sein, das ist meistens so bei Dokus. Und dann meine nächste Frage war, ja, und du machst das schon langfristig in dem Unternehmen? Ja, absolut langfristig. Wie lang ist denn langfristig für dich? Ja, 3 Jahre schon. Ja, ich habe dann gemeint, das sollte man jedem Chef auch sagen, das mit den 3 Jahren, weil die Gefahr besteht ja, dass dann der werte Kollege halt irgendwann vor einem System steht, was super läuft, automatisiert ist, aber er eigentlich keine Ahnung mehr hat, was da abgeht. Und das finde ich dann auch wieder bedrohlich. Nicht? Also man sollte schon zumindest die Prozesse kennen und das bin ich ein Freund davon, die Prozesse auch menschenlesbar darzustellen. Also das ist dann einfach grafisch zu erheben. Weil es, wenn vielleicht der Entwickler von dir sagt, naja, ist eh logisch, steht ja da, ne, steht im QL-Code, wie das läuft. Versteht halt genau
gefährlich.
Diese Personengruppe, sonst niemand. Ne? wenn das menschenlesbar ist, nachher kann ich immer wieder darauf zurückgreifen und vor allem mal besser mitsprechen, oder? Wie siehst du es?
Definitiv, also das große Ganze, das muss schon von der Chefetage irgendwie mit verstanden werden, auch mitgedacht werden an einigen Stellen. Klar ist natürlich auch unten in der Prozesskette, da muss kein Geschäftsführer dann drin rumrühren, das wird dann tendenziell auch eher schlechter. Dafür habe ich ja meine Experten, dafür habe ich dann ja je nach Betriebsgröße ja auch meine Führungskräfte, beispielsweise im Einkauf, ja, die sich dann um die Detailthemen und die Detailabläufe dann kümmern sollen. Ja, nichtsdestotrotz muss es irgendwo im Unternehmen eine Dokumentation der Prozesse geben, die für jeden mal lesbar sind. Oder ja, also klar verstehen das nicht alle, das ist auch klar, aber nur das im technischen Quellcode zu verstecken, wird nicht funktionieren.
So viele Inhalte. Wir stoppen hier kurz und teilen dieses Interview auf mehrere Teile auf. Folge unserem Kanal, abonniere ihn, um auch den nächsten Teil nicht zu verpassen.
Abonnier doch gleich unseren Podcast und vergiss nicht, eine 5-Sterne-Bewertung zu hinterlassen. Bis dann, wenn es wieder heißt, Digitalisierung ist für dich.